Sparbuch, Girokonto oder die gute alte Sparbüchse. Ja, wenn es um das Thema Geldanlage geht, sind die meisten Deutschen äußerst konservativ unterwegs. Sicherheit steht immer an oberster Stelle, was als Kehrseite jedoch dazu führt, dass kaum Rendite oder Inflationsausgleich erwirtschaftet wird. Ein Investment an der Börse tätigen die wenigsten. Viele denken hier sofort an komplexe Produkte oder hektische Händler. Einsteiger fühlen sich oft überfordert. Doch Börse kann auch ganz einfach sein. Wie das funktioniert und warum jeder Sparer zumindest einen Teil seines Geldes am Kapitalmarkt anlegen sollte, das klären wir in diesem Podcast.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Und als Wegbegleiter für die ersten Schritte an der Börse habe ich mir keinen geringeren als Lars Eriksen eingeladen. Er ist bekannter Finfluencer, der vielen Menschen hilft, die Welt der Börse besser zu verstehen. Hallo Lars, grüß dich.
Danke für die Einladung. Grüße dich, Falco.
Ja, und mein Name ist Falco Block. Ich bin Anlagestratege für Privatkunden bei der DZ Bank in Frankfurt. Lars, wir waren alle mal Anfänger. Es ist nicht einfach immer gewesen. Erinnerst du dich denn noch an deine ersten Erfahrungen mit der Börse? Wann hast du losgelegt?
Das war Mitte der 90er. Ich steckte mitten im Studium, damals noch dem Sportstudium. Das habe ich dann 2 Jahre später erfolgreich abgebrochen, weil ich nicht so genau wusste, was ich damit eigentlich anfangen sollte. Aber ich habe als Tennistrainer während dieses Studiums gearbeitet und da war in der örtlichen Zeitung, das war das Flensburger Tageblatt, ein Kursteil. Da waren die DAX 30, damals waren es noch 30 Werte im DAX. Und da habe ich gesehen, als Tennistrainer, ja, man verdient gar nicht so schlecht, ich möchte mich nicht beschweren, aber da konnte ich sehen, ich weiß noch ganz genau, die Allianz-Aktie am Vortag dort, am nächsten Tag war sie 3% mehr wert. Und da dachte ich, so weit war ich dann schon mit meinen Grundrechenarten, wenn ich jetzt ein paar mehr DAX-Aktien bzw. Allianz-Aktien gekauft hätte, ja, da hätte man in der Stunde ja noch mehr verdienen können als mit dem anstrengenden Tennistraining in der Sonne. Und das war tatsächlich mein allererster Impuls, mich mit der Börse zu beschäftigen.
Wobei ich mittlerweile sehe, eine Trainerstunde habe ich letztens gesehen für 95 bis 130 Euro. Das ist auch nicht schlecht, oder?
Damals waren es 30 Mark.
30, okay.
Das waren aber verglichen mit dem, was man zum Beispiel bei McDonald's bekommen hat oder so, war das schon ganz anständig.
War gut. Mittlerweile bist du ja ein echter Profi, wenn es um das Thema Anlegen und Traden auch an der Börse geht. Betreibst eigene Social-Media-Kanäle, ich glaube auch in sehr breiter Fassung. Erzähl mal, welche sind das und worum geht es da jeweils?
2 sind es. Und der eine Kanal, der trägt meinen Namen, Eriksen, Geld und Gold, steht auch noch mit dazu. Da geht es tatsächlich um mehr oder weniger alles, was an der Börse passiert. Allerdings, wir sprechen ja heute über die Anfänge. Es gibt sicherlich Kanäle, man muss hier den Finanzfluss nennen, der sich eher an Einsteiger richtet. Bei mir geht es um Aktien, oft auch um Einzelaktien, hin und wieder auch um ETFs. Aber um eher eine aktive Strategie. Also jemand, der mehr als nur das Pflichtprogramm möchte, der vielleicht schon eine gewisse Leidenschaft für die Börse entwickelt hat, rund um die aktive Anlage. Ich spreche über Gold, ich spreche auch über Kryptos. Das ist der eine Kanal, ein bisschen breiter. Und weil es an der Börse eben auch noch eine andere Disziplin gibt, so habe ich mal begonnen, 17 Jahre lang ausschließlich für meinen Lebensunterhalt an der Börse getradet, das Ganze also als Profession betrachtet, gibt es auch noch einen Tradermacher-Kanal. Dort geht es wirklich um Charttechnik, um Markttechnik und insofern, ja, 2 Disziplinen, 2 Kanäle.
Ist vielleicht immer ganz gut, dass wir an dieser Stelle vielleicht nochmal diese beiden Begrifflichkeiten klären. Anlegen und Traden. Ich sehe es ja immer so, Anlegen ist ja im Endeffekt immer langfristig konservativ, Trading, ich nutze kurzfristige Chancen an den Märkten. Würdest du das auch so differenzieren?
Ja, absolut. Und ich würde noch hinzufügen, das eine sollte man machen. Man muss also für die Börse nicht unbedingt eine Leidenschaft entwickeln, um aber die Notwendigkeit zu erkennen, dass wenn ich etwas mehr möchte für mein Geld, also nicht nur mein Geld irgendwo hinlege und dabei zuschaue, wie die Kaufkraft immer geringer wird. Dagegen kann man sich wehren. Darüber sprechen wir sicherlich gleich noch drüber. Und das ist sozusagen das Pflichtprogramm. Mehr muss man nicht machen. Und mehr sollte man auch nicht machen, wenn man darüber hinaus jetzt gar keine Lust hat, sich jeden Tag mit Börse zu beschäftigen. Kann man aber, und dann sprechen wir über die aktive Anlage, über das Trading, dann geht es auch in Einzelwerte, ich handle Aktien, ja, also Tick-Trader halten Aktien oder entsprechende Produkte oft auch nur für einige Minuten, Stunden, manchmal auch Wochen und Monate. Die Abgrenzung ist ganz klar, beim langfristigen Investieren sprechen wir über Jahre und Jahrzehnte und das andere. Ich denke, wer an der Börse dann unterwegs ist, der spürt recht schnell, ob ihn das irgendwie fasziniert oder sagt, na, ist wie eine Versicherung. Ich muss das eigentlich machen und das sind dann auch andere Regeln und das ist auch viel, viel einfacher.
Lass uns aber erstmal bei den Basics bleiben. Wir wollen uns ja auch an die Leute wenden, die sagen, ah, Börse, macht das Sinn oder nicht? Weil im Endeffekt ist es ja immer noch so, viele Menschen sparen klassisch mit einem Sparbuch, Tagesgeldkonto, mag ja auch noch sein. Oder was wir echt oft sehen, wir haben einen Kollegen bei uns in der DZ-Bank, der analysiert regelmäßig Vermögenswerte. Da sagt der echt, 70-80% des Geldes liegt auf dem Girokonto rum. Und Investitionen werden überhaupt nicht berücksichtigt. Warum sollte eigentlich man sich überhaupt überlegen, von diesen traditionellen Sparmethoden, nenne ich sie jetzt mal, zu Aktien, ETFs und Co. denn überzugehen?
Ja, ist ganz gut, das begrifflich voneinander zu trennen, denn Sparen ist ehrlicherweise in dem Fall dann ja auch nicht viel mehr als Aufbewahren. Ja, es ist ein bisschen besser, aber auch wirklich, wir haben Zeiten erlebt, da war das Geld unter dem Kopfkissen auch nicht besser aufgehoben als im Girokonto und auch nicht besser als auf dem Festgeldkonto. Ja, es gibt was auf dem Festgeldkonto, aber das sind eben nicht Renditen, die geeignet sind, um ein Vermögen langfristig zu erhalten oder sogar aufzubauen. Und von daher sollte man sich immer dann darüber Gedanken machen, wenn man sagt, ich möchte eben, dass meine Kaufkraft, ja, das ist erstmal das Grundsätzliche, was jeder als Ziel ausgeben sollte, ich möchte meine Kaufkraft über die Jahre und Jahrzehnte erhalten. Seit 2020 ist allein die Kaufkraft auf Euro-Basis, je nachdem, welchen Korb man sich anschaut, aber um 20-25% gesunken. Das merken wir, wenn wir in den Supermarkt gehen oder wenn wir in die Kinokasse gehen oder wenn wir uns eine Konzertkarte holen oder Flüge buchen. Es ist alles teurer geworden. Und bei den allermeisten steigt eben das Einkommen nicht in der Geschwindigkeit mit. Also muss man sich dagegen wehren. Und deswegen ist es notwendig, mit dem Investieren zu beginnen.
Jetzt gibt es eine ganze Menge an Vorurteilen, die auch ja nicht Börsenansteiger, sondern diejenigen, die eben dem kritisch gegenüberstehen, anbringen. Und da geht es um das Thema zum Beispiel, ja, ich muss ja reich sein, um überhaupt an der Börse investieren zu können. Stimmt das? Welche Bedingungen sollte ich eigentlich überhaupt mitbringen?
Eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Wenn ich reich bin, dann könnte ich es mir erlauben, mich um mein Geld gar nicht mehr zu kümmern. Was man tatsächlich braucht, einen gewissen Betrag X, und das kann sehr wenig sein, das können 15 Euro im Monat sein, dieser Betrag muss übrig sein. Das heißt also, ich brauche ihn weder, um Kredite zu bezahlen, noch um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Man nennt oft so eine Faustformel, 10% des Einkommens im besten Fall anlegen. Wenn es mehr sind, ist es nicht so schlecht. Aber das Wichtige ist überhaupt erstmal zu starten. Das Geld muss übrig sein und ich muss auf dieses Geld in den nächsten 5, 7, am besten 10 Jahren verzichten können. Wenn ich das kann, dann lohnt es sich, mit jedem Betrag zu starten.
Jetzt haben wir jemanden, der sagt vielleicht, gut, ich habe einen Geldbetrag irgendwo liegen, habe auch genau wie du sagst regelmäßig was zur Verfügung, das möchte ich anlegen, also vielleicht mal mein Sparschwein jetzt hier knacken, um mal sinnbildlich im Bild zu bleiben. Aktien sind vielleicht ein Thema oder der Kapitalmarkt. Wie sind jetzt die ersten Schritte? Also wie beginnt man zu investieren? Ich brauche ja auch ein Depot, ne? Wie gehe ich da jeweils vor? Schritt 1, 2, 3.
Ich weiß, dass man gerade wir, die wir auch gerne beraten und darüber sprechen und informieren, naja, sagen wir mal, gern mal ein Schleifchen dran, dann möchte diese Beratung ja auch haben. Aber ich habe es mal ausprobiert, hier direkt vorher, wenn man genau diese Frage, so wie du sie eben formulierst, bei einer KI, zum Beispiel ChatGPT eingibt, man bekommt da eine sehr gute Antwort. Warum? Weil es relativ simpel ist. Genau wie du es gesagt hast, man braucht ein Depot bei der Bank des Vertrauens. Im besten Fall, das sage ich auch ganz offen, sollte so ein ETF-Depot fast nichts kosten. Das heißt, man schaut da drauf, wie sind die Gebühren? Kostet es mich etwas, einen ETF-Sparplan aufzulegen? Und die weiteren Informationen, na, ich sag mal, wenn man sich eine Stunde oder anderthalb Zeit nimmt, dann hat man im Wesentlichen alles zusammen, was man braucht. Denn man beginnt ja mit einer sehr, sehr breiten Anlage. Man beginnt mit ETFs. Dafür Depot eröffnen, sich informieren, was man kauft, Geld überweisen, Sparplan beginnen.
Ganz kurze Begriffsklärung an dieser Stelle nochmal für diejenigen, die wirklich ganz neu dabei sind. ETF, ein sogenannter börsengehandelter Fonds, der ist passiv und bildet einfach einen Index, wie zum Beispiel den DAX oder den S&P 500 ab. Jetzt ist ja die Frage, ist das jetzt das Nonplusultra für so einen Börseneinsteiger, dass man sich an diese klassischen Indizes eben hält. MSCI World ist ja auch sehr, sehr beliebt. Oder denkst du, man kann auch schon zu Anfang gleich von aktuellen Börsentrends profitieren, indem man sich einzelne Aktien rauspickt? Jetzt die Nvidia jetzt mal als Musterbeispiel für KI-Lösungen oder dann gibt es natürlich auch die Rheinmetall oder sonstiges. Wie siehst du das zum Start?
Also wenn ich meinen eigenen Kanal benennen würde hier an dieser Stelle, dann würde ich ja sagen, ja, das kann man machen, man kann die Chancen ergreifen und. Aber ehrlicherweise, das käme für mich erst sehr viele Schritte später. Bei der Investition in Einzelaktien ist das Risiko, egal wie erfolgsversprechend das Geschäftsmodell sein mag, viel, viel höher. Man braucht eine Diversifikation. Und hier auf wenige Einzelwerte zu setzen, ist einfach sehr spekulativ. Und gerade zu Beginn empfehle ich das eindeutig nicht. Man muss erstmal mit der Materie vertraut werden und man muss vor allen Dingen der Risikopuffer schlechthin lautet immer Diversifikation. Und das bieten diese ETFs, die du genannt hast, das bieten die in sich, weil sie eben einen breiten Index abbilden. Also nein, ich würde gleich zu Beginn eben nicht auf Einzelaktien setzen, sondern mich wirklich auf diese breit gestreuten Produkte konzentrieren.
Bleiben wir mal beim Thema Risiko. Aktienkurse können ja teilweise stark schwanken. In letzter Zeit haben wir es eher weniger gesehen. Da gab es schon mal ganz andere Zeiten, wo die Kurse mal am Tag 5, 10 oder auch mal in der Woche mal 20% mal im Extremfall wirklich hin und her gegangen sind, insbesondere Einzelwerte, was du schon sagtest. Auch nächstes Vorurteil, was viele bringen, die Börse ist gefährlich, ich kann da schnell mein Geld verlieren. Was würdest du auf so einen Stammtischparole, sagen wir mal, antworten?
Wenn es nur eine Stammtischparole wäre, dann wären wir beide, glaube ich, schon ganz froh. Das Problem ist, dass es auch eine beträchtliche Anzahl von politischen Stimmen gibt, die das immer wieder suggerieren. Und die sagen, wenn wir unsere Rente davon abhängig machen würden, was an der Börse passiert, dann wäre das ein heilloses Risiko. Also erstmal muss man sagen, es gibt eine ganze Reihe von Staaten, die genau darauf setzen. Immer wieder genannt wird hier zum Beispiel der norwegische Staatsfonds, der in den letzten Jahren breit gestreut eine Durchschnittsrendite hatte von 6,5%. Ist nicht ganz vergleichbar und man kann das auch nicht von heute auf morgen umsetzen. Nur die Zeitkomponente ist es. Ja, die Aktien können schwanken und es gibt sicherlich sehr extreme Ereignisse, in denen dann auch Indizes mal stark schwanken. Aber wer lange genug dabei bleibt, der hat an der Börse noch nie einen Verlust erlitten, inklusive Dividenden. Denn wir sind ja an diesen Unternehmen, wenn auch breit, aber wir sind ja an diesen Unternehmen beteiligt und die lassen uns insofern auch an ihren Gewinnen teilhaben. Sie schütten diese Gewinne teilweise aus, teilweise kaufen sie Aktien zurück. Und wenn man diese Dividenden mit reinrechnet in die Index-Performance, dann gab es praktisch keinen Zeitraum seit dem Zweiten Weltkrieg, das ist ja doch schon einiges, in dem man dann an der Börse einen Verlust erlitten hat. Die Aufgabe, vielleicht kommen wir noch dazu, ist, sich eben von den kurzfristigen Schwankungen nicht beirren zu lassen, indem man dann im völlig falschen Moment, vielleicht aus Gründen der Angst oder der Panik, dann auf den Verkaufsknopf drückt.
Ich glaube, das mit der politischen Einstellung ist ein wichtiger Punkt, dass du sagst, was ich auch immer sage. Die einen sagen, das ist ja reine Zockerei, Spielcasino und so weiter. Und es wird gar nicht gesehen als Investition in unsere Wirtschaft, die ja auch das Geld braucht, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, für den demografischen Wandel, für, ich sag mal jetzt, die CO2-Neutralität und so weiter. Das kann ja nicht alles immer von Banken und dem Staat kommen, sondern dass man ganz wichtig sagt, das ist eine Investition in unsere eigene Wirtschaft. Du hast gesagt, Fehler kurzfristig, Berücksichtigung und so weiter. Bleiben wir mal bei diesem Thema. Anfänger machen ja immer häufig gerne auch mal Fehler. Ist ja natürlich und jeder von uns hat es auch nochmal gemacht. Die müssen manchmal auch wehtun, damit man merkt, das war nicht so gut. Aber wenn man sich einfach so in den Handel reinstürzt, ja, vielleicht nicht ganz ideal. Was sind denn so nach deiner Erfahrung vielleicht auch eigens gesehen typische Fehler, die man so zu Anfang macht und die man vielleicht eher vermeiden sollte?
Der größte Fehler ist sicherlich, sich davon seinen Emotionen leiten zu lassen. Wer bisher gar keinen Kontakt hatte mit der Börse, der hat dann wahrscheinlich auch noch nie irgendeine Anlage begonnen, bei der er tagtäglich, eigentlich sogar jede Sekunde erkennen konnte, wie ist denn das Ergebnis? Ja, wenn ich in eine Lebensversicherung einzahle oder Bausparverträge nutze, bei Zinsprodukten rutsche ich in der Regel auch nicht ins Minus, dann sehe ich die und sage, naja, ist ja nichts passiert. Und dadurch suggerieren dann diese Produkte eine gewisse Form der Sicherheit. Wenn ich einen ETF-Sparplan eröffne und ich zahle dort 1.000 Euro ein, dann kann es sein, dass mein Sparplan genau am ersten Tag, also einen Tag, nachdem ich drin bin, 1% im Minus steht oder 2% im Minus steht. Und dann sehe ich da ein Minus. Vorher hatte ich mehr, jetzt habe ich eine Entscheidung getroffen und jetzt habe ich weniger. Alles verkehrt. Und genau da beginnt dann so eine emotionale Spirale. Und das ist eigentlich die einzige Aufgabe, anzuerkennen, dass so etwas passieren kann, wenn wir uns die vergangenen Renditen anschauen. Es gibt keine einzige Lebensversicherung, die mit dem mithalten konnte, was ein ETF-Sparer an der Börse erzielen konnte. Und das gilt für fast alle Anlagen, die nicht fremdkapitalbasiert sind. Das heißt also, wir arbeiten hier ja immer mit Eigenkapital, mit Geld, was man übrig hat und bei dem man eben nicht auf den Verkaufsknopf drücken muss, weil irgendwelche Rechnungen anstehen. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man darf sich das auch nicht schön rechnen. Aber, und das wäre mein Tipp, einfach jeden Monat sparen, jeden Monat was einzahlen. Dann wird es einmal Kurse geben, die relativ hoch sind. Dann wird es an anderen Tagen Notierungen geben, wo ich dann mitten in eine schwierige Phase hinein aktiv werde. Durchschnittskosteneffekt, also Cost Average. Und das hat in der Vergangenheit recht gut funktioniert. Wer Königsklasse möchte, der kauft genau an den Tagen, an denen alle panisch auf den Markt schauen, wie zum Beispiel beim Corona-Crash oder auch im April dieses Jahres, als die Zölle verkündet wurden. Das hat langfristig die Rendite dann nochmal deutlich verbessert. Aber ich wäre schon zufrieden, wenn man zuerst mal sich zusammenreißt und dem widerstehen kann, auf ein Minus sofort zu reagieren, indem man verkauft.
Ja, das erinnert mich an eine schöne Situation, wo ich mal ein Praktikum viele Jahre her bei der Bank gemacht habe. Und dann stand da eine ältere Dame bei dem Kollegen und sagt, sie haben mir diesen Fonds hier verkauft, der ist jetzt im Minus. Geht denn das überhaupt? Ne? Und dann hat er sich aufgeklärt, dass die Kurse schwanken können und dann war das aber auch wieder alles in Ordnung. Du hast es vorhin schon mal gesagt, wann investiere ich vielleicht richtig? Gibt es denn ideale Zeitpunkte an der Börse, in die ich investieren sollte? Und gibt es vielleicht auch wieder Zeitpunkte, die man meiden sollte? Ist das überhaupt für einen Anfänger überhaupt schon relevant?
Die gibt es tatsächlich. Ich würde aber tatsächlich vorschlagen, mich erstmal an mein Intervall zu halten, für das ich mich entschieden habe. Also zum Beispiel monatlich immer am gleichen Tag zu kaufen. Das muss man im Übrigen auch sich nicht im Kalender, heute macht man es wahrscheinlich eher im Smartphone, eintragen, sondern das macht die depotführende Bank. Ja, der Broker, der macht das für mich. Ich trage dann ein, immer die Rate zum 15. investieren oder zum 17. investieren, so wie ich das vielleicht gerade möchte. Darüber hinaus gibt es natürlich so etwas wie außergewöhnliche Kaufzeitpunkte. Das heißt also, ich habe es eben schon angedeutet, wenn es mir gelingt, meine Psyche ein bisschen zu überlisten und genau dann vielleicht eine Extrarate zu investieren, wenn sie übrig ist oder auch zwei, genau dann zu kaufen, wenn ich in der Zeitung gelesen habe, Börsen brechen ein, -15%, Trump bedroht uns mit Zöllen oder was auch immer da passiert. Ja, der berühmte schwarze Schwan, das ist der, mit dem keiner rechnet. Den kennen wir natürlich nicht vorher, aber das ist die sicherste Börsenstrategie aller Zeiten. Das hat Warren Buffett mal ganz gut beschrieben, ist in dem Moment zu kaufen, wenn alle anderen verkaufen wollen. Also, wenn man sich dahingehend trainiert, dann ist die Zukunft an der Börse noch goldener als sowieso schon.
Das stimmt. Er hat auch gesagt, du hast Warren Buffett zitiert, den großen Anlegerguru, sei gierig, wenn andere ängstlich sind und sei ängstlich, wenn andere gierig sind. Also eigentlich immer genau das Gegenteil machen. Fällt uns schwer, ne? Weil der Mensch ist ja eher so ein Herdentier und rennt dann eher so einer Gruppe hinterher. Ist das auch so ein typischer Fehler, ne?
Absolut. Also wir fühlen uns am wohlsten in der Masse, auch wenn uns das nicht gefällt. Keine Entscheidungen treffen, bei denen die anderen vielleicht die Stirn runzeln oder sagen, das kannst du doch jetzt nicht machen. Also es ist gar nicht so einfach, man kann sich das aber antrainieren. Und nochmal, gerade in der breiten Anlage ist all das, wenn ich es einmal akzeptiert habe und vielleicht auch das notwendige Wissen mir angeeignet habe, dass wir hier eben nicht über Papiere sprechen, die rausgegeben, imitiert wurden, damit sie an der Börse wild hin und her von Großspekulanten gehandelt werden, sondern es sind Anteile von Unternehmen. Und gerade wenn man einfach mal vielleicht so in den MDAX schaut, das ist so ein Index für mittelgroße Werte, gar nicht als Investment, aber da wird man einige Namen wiederfinden, die einem dann durchaus vertraut sind, wie eine Six zum Beispiel oder wenn ich mir eine Kronis nehme. Das sind Unternehmen, da arbeiten Menschen und ich habe einen Anteil an diesem Unternehmen. Das gilt natürlich für alle Werte aus dem DAX oder im MSCI World auch. Und diese Anteile wurden nicht rausgegeben, damit wir damit wild hin und her handeln. Ich mache das gerne, aber ich fühle mich in dieser Disziplin auch zu Hause. Sondern, weil man gesagt hat, wir haben dann eine breite Anlegerschaft, eine breite Investorenschaft. Und dementsprechend, man muss auch immer daran denken, dass in Krisenzeiten, wer wird dann geschützt? Das sind normalerweise die großen Arbeitgeber in einem Land. Wenn wir uns anschauen, was zu Corona passiert ist. Dann ist den großen Autokonzernen geholfen worden, großen Industriekonzernen ist geholfen worden, weil man weiß, das sind die Pfeiler, auf denen unsere Volkswirtschaft steht. Denen wird zuerst geholfen, um eben die Menschen, die dort arbeiten, zu schützen. Und daran kann man sich beteiligen, an diesem Sicherheitsschirm. Oder wenn man sagt, die großen Themen der Verteidigung, die spielen jetzt eine Rolle, da fließt ja so wahnsinnig viel Geld in Infrastruktur. Das stimmt und man kann ja auch darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist, aber daran kann man sich beteiligen, an diesen Investitionen, die hier getätigt werden, indem man in den entsprechenden Unternehmen dann investiert ist.
Das stimmt, der MDAX, genau, immer so ein bisschen unter dem Radar des großen Bruders DAX, aber das ist ja eigentlich das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, die Hidden Champions, wie wir so manchmal so sagen. Weil so hidden sind sie manchmal ja gar nicht, mit auch Milliarden Börsenwerten, aber auch mal einen Blick wert. Eine Frage, die sich immer wieder stellt, ist natürlich, am Ball zu bleiben. Insbesondere in der heutigen Zeit, wo ja immer alles sofort instant und schnell gehen muss und wo ich auch täglich meine Kurse checken kann. Geduld, sagt man immer, ist an der Börse so wahnsinnig wichtig. Kannst du nochmal betonen oder erklären, warum das eben der, also ein Eckpfeiler einer Investition sein sollte?
Immer wenn wir uns die Mühe machen, eine Nachricht zu verarbeiten, dann möchte natürlich eigentlich unser Verstand, dass wir auch darauf reagieren. Das sind wir ja so gewohnt, sowohl in Gefahrensituationen als auch in schönen Situationen. Wenn wir aber bei der Pflichtübung sind, das heißt also die langfristige Anlage breit diversifiziert über ETFs, theoretisch ging im Übrigen auch Fonds. Entscheidend ist dann, dass man immer sich die Rendite nach Kosten anschaut. Wenn wir so unterwegs sind, dann ist die Gefahr, dass wenn wir Nachrichten zu sehr interpretieren oder überinterpretieren, dass wir dann immer wieder in dieses Gefühl kommen, ich muss doch irgendwie jetzt was machen. Und dann sind wir genau bei dem gleichen Punkt, den du eben angesprochen hast. Dann werden wir Phasen haben, in denen wir sehr gierig sind, weil wir sagen, es kann doch eigentlich jetzt nur besser werden. Oder andere Phasen, in denen wir vielleicht ängstlich sind. Und das will ja gerade die breite Aktienanlage nicht. Das heißt, und das ist das Schöne ja auch daran, theoretisch, wenn ich meinen ETF-Sparplan einmal aufgelegt habe, dann könnte ich mich um ganz andere Dinge kümmern. Wenn mich das nicht weiter interessiert, Modelleisenbahn oder was auch immer man als Hobby so hat, es ist überhaupt nicht nur, die Rendite wird nicht dadurch beeinflusst, wie oft ich auf mein Depot schaue, in mein Depot oder auf Nachrichten. Ich kann das alles ignorieren. Ja, das ist so wie eine Zahnreinigung. Du gehst ja einmal im Jahr hin und dann ist es gut. Das darf man so als Pflicht betrachten. Man muss keine Leidenschaft für die Börse entwickeln, um einen ETF-Sparplan aufzulegen.
Lars, kommen wir schon zur Abschlussfrage. Was würdest du denn so diesen klassischen Sparern, die wir überwiegend in Deutschland haben, sagen? Empfehlen die sich vielleicht jetzt doch langsam aufs Börsenparkett wagen? Sie hören es von Freunden, sie hören es von Kollegen, sie lesen immer mehr und merken, vielleicht soll ich doch mal was für meine eigene Rendite tun. Welche Fähigkeiten und Kenntnisse sollte man entwickeln, um langfristig wirklich erfolgreich zu sein?
Man könnte sich ja anschauen, wer, vielleicht hat man ja auch einige sehr erfolgreiche Menschen im Bekanntenkreis oder man beschäftigt sich mit Biografien und schaut sich an, wie machen das denn oder wie machen das große Family Offices? Das sind so Vermögensverwalter für Familien, Industrielle und. Wie machen die das seit Jahren und Jahrzehnten und Jahrhunderten? Keiner von denen verzichtet auf die Investitionen in den Sachwert Aktie. Und wenn man sich damit, die Grundlage eigentlich für richtige Entscheidungen ist ja das Wissen. Und dafür kann man sich vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit nehmen, dass man einfach mal drüber nachdenkt, was ist der Unterschied zwischen einem Geldwert und einem Sachwert? Und warum sind Sachwerte immer geeignet gewesen? Zum Beispiel auch die eigene Immobilie. Ja, Gold ist auch ein Sachwert. Oldtimer oder teure Whisky-Sorten wären auch alles Sachwerte. Warum steigen die langfristig immer im Preis? Geldwerte aber nicht. Das heißt also, der Euro verliert immer an Kaufkraft, in guten wie in schlechten Zeiten. Der Dollar genauso, der Schweizer Franken genauso. Und wenn man sich damit ein klein wenig beschäftigt hat, dann glaube ich, steigt die Zuversicht in diesen Sachwert, der eben wie kein anderer auch schon mit kleinen Beträgen zu besparen ist. Und ich glaube, viele deutsche Anleger haben das schon verstanden, denn viele deutsche Anleger haben zum Beispiel gerne Gold im Portfolio. Aktien sind eine perfekte Beimischung für einen Goldanleger, weil sehr häufig wir das sehen, dass Gold sich in anderen Zeiten besser entwickelt als Aktien. Also die Kombination macht es aus. Und insofern hoffe ich, dass wir heute ein bisschen dazu beitragen konnten, den Schrecken der Börse hier zu entfernen.
Das hast du wunderbar gesagt. Dann brauche ich auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel zusammenzufassen, aber ich glaube, das eine greife ich auch wirklich nochmal auf. Genau, Geldwerte, die liegen auf dem Tagesgeldkonto, da machen sie auch Sinn für eiserne Reserve, aber auf dem Girokonto und bitte nur das Geld liegen lassen, was sie auch wirklich monatlich benötigt. Weil du sagst es schon, es wird entwertet, ein Sachwert hingegen, keine Immobilie sein, eine Aktie ist aber auch ein Sachwert, weil ich beteilige mich an dem Wissen, an den Produktionsanlagen eines Unternehmens, sollte langfristig eben seine Rendite bringen, das sehen wir über viele, viele Jahrzehnte. Es ist auch gar nicht so schwer, Depot eröffnen, ETF-Sparplan, teilweise geht es bei uns bei den Genossenschaften schon ab 10 Euro im Monat los, kann man mal ausprobieren, wenn die Gehaltserhöhung kommt, kann man dann steigern oder wenn man Spaß dran hat. Und ansonsten, du sagst es schon, einfach liegen lassen, ne? Gar nicht von den täglichen Auf und Ab verwirren lassen. Wenn man irgendwann Spaß dran hat, dann kann man ja auch deinen Kanälen folgen und sagen, Mensch, ich mache das zum Hobby. Ne? Statt Modelleisenbahn dann traden an der Börse, das kann ja auch eine sehr schöne Erfüllung sein. Aber ansonsten einfach loslegen und vielleicht auch nicht den perfekten ETF suchen, einfach mal machen und entsprechend das Geld einfach für sich arbeiten lassen und eben von dem Hin und Her nicht entmutigen lassen. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, Lars, für die vielen Infos und das Mutmachen auch hier mal zum Thema Anlegen und Investieren an der Börse.
Sehr gern.
Ja, das war's auch schon wieder mit unserer heutigen neuen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir konnten euch ein bisschen, ja, anträgern, motivieren, zumindest einen Teil eures Geldes, statt im Sparschwein zu bunkern, auch mal an der Börse anzulegen. Also einfach mal ausprobieren. Wenn ihr auch sonst auf dem Laufenden bleiben wollt rund um das Thema Finanzen und Geldanlage, dann abonniert gleich auch unseren Kanal und ebenso freuen wir uns über euer Feedback, über Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen auch für zukünftige Themen. Schreibt uns dann einfach an wertpapiere@dzbank.de. Und beachtet bitte auch unsere rechtlichen Hinweise, die habe ich euch in die Shownotes gepackt. Dann wünsche ich euch jetzt viel Erfolg bei euren weiteren oder den ersten Schritten am Kapitalmärkten. Freue mich auf die nächste Folge. Tschüss und macht's gut.
Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.